Ja, guten Morgen zusammen. Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich ehren, dich lieben und dir sagen, wir sind hier und wir brauchen dich. Du bist stärker als alles andere. Das haben wir gesungen. Wir können nicht ohne dich leben. Das möchten wir dir jetzt so sagen, auch unsere Bedürftigkeit. Danke, dass du hier bist und dass du durch deinen Geist redest. Das bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen. Du bist glücklich. Jetzt freu dich halt. Du bist glücklich. Einige schauen noch etwas skeptisch. Du zweifelst daran? Und dann wird es höchste Zeit, dass ich dir das jetzt sage. Du bist glücklich. Keine Angst. Ich habe jetzt letztes Jahr keine Veränderung vorgenommen für 2022, dass ich irgendeinen neuen Job anfange als irgendwie Motivationskünstler oder Motivationstrainer. Trotzdem sagen einige Leute, habe ich schon so mitbekommen, dass ich da so persönlich so ein gewisses Potenzial habe, eine leichte Begabung, Leute zu motivieren. Eine Anekdote, vor nicht allzu langer Zeit, der Pepe, der spielt Fußball und da hat es angefangen, dass die auch wieder so kleine Turniere spielen können und ich durfte damit dabei sein. Und außenrum stehen ja, das kennt ihr, da stehen ja dann auch die 1000 Trainer, die alles besser wissen. So einer bin ich nicht. Eine Frau sagte zu mir, Daniel, ich glaube, du bist ein Feel-Good-Manager. Feel-Good-Manager, ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also Feel-Good-Manager auf Deutsch, dass sich die Leute da wohlfühlen, dass sie motiviert sind. Aber ich habe das dann auch wirklich dann nochmal recherchiert. Sowas soll es wirklich geben, also diesen Beruf, Feel-Good-Manager. Also dass so die Mitarbeiterzufriedenheit in Unternehmen besser ist. Aber so einer bin ich nicht, ich darf Pastor sein. Du bist glücklich. Du bist glücklich und das sagt Jesus, zu dir. Er sagt es frei heraus, du bist glücklich. Und er sagt es denen, die offensichtlich nicht nur glücklich zu sein scheinen, zumindest das, was man wahrnimmt, der äußere Schein. Zu wem redet Jesus? In der Heiligen Schrift heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf den Berg, er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn. Zuerst sind da seine Jünger, seine Freunde, mit denen er unterwegs ist. Und dann ist eine ganze Menge an Menschen da, aus unterschiedlichen Milieus. Und unter anderem sind da aber auch Menschen drin, die unterprivilegiert sind, die ausgestoßen sind aus der Gesellschaft, die krank sind, die leiden, die nicht gebildeten. Und die sagen, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Und dort heißt es schon in einem Kapitel vorher im Matthäus-Evangelium, und sie folgen ihm und er spricht zu dieser Menge. Zu ihnen sagt er, ihr seid glücklich. Wie Steffi schon vorhin gesagt hat, es ist diese bekannte Bergpredigt. Jesus setzt sich dorthin, wie damals im Synagogengottesdienst, wie das üblich war, wenn der Rabbi dann nach vorne gegangen ist und sich hingesetzt hat und dann aus der Heiligen Schrift, aus dem Talmud, die Schrift ausgelegt hat. Und so setzt sich jetzt auch Jesus, der Rabbi schlechthin, dorthin, auf einen Berg, um zu den Jüngern und zu dieser Menge zu reden, sie zu lehren. Und dieses Stichwort Berg macht deutlich, Gott wird wieder grundlegend zu seinem Volk sprechen, wie er es damals am Berg Sinai auch getan hat, wie er durch seinen Knecht Mose gesprochen hat, wie er damals durch Mose die 10 Gebote weitergegeben hat. So spricht er jetzt auch wieder grundlegend zu seinem Volk, so spricht Gott durch seinen Sohn Jesus. Die Bergpredigt zählt zu den kraftvollsten und bekanntesten Texten der Weltliteratur insgesamt. Jesus wendet sich an die 12 Jünger. Am Ende ist die ganze Menge hoch beeindruckt von diesen Worten von Jesus. Und Jesus lehrt dort mit Autorität, mit göttlicher Vollmacht. Und die Zuhörer, die merken, Gott bestätigt das, was Jesus sagt. Die Worte sind stark, sie sind kraftvoll, sie sind voller Autorität und sie sind herausfordernd. Jesus ist nicht der Erste, der diese, ich komme nachher auf dieses Wort noch, Seligpreisungen ausspricht. Das gibt es schon vorher. Besonders bemerkenswert sind 9 Seligpreisungen, die 150 Jahre bevor Jesus dieses sagt, von einem großen jüdischen Rabbi, dem einflussreichsten Lehrer der damaligen Zeit, ausgesprochen wird. 9 Seligpreisungen vom jüdischen Lehrer Jesus ben Sirach. Jesus ben Sirach, und die dürfen wir uns jetzt mal anschauen gemeinsam. 9 Dinge kommen mir in den Sinn, die ich in meinem Herzen lobe. So sagt Jesus ben Sirach: Selig ist der Mann, der Freude an seinen Kindern hat. Selig ist, wer erlebt, dass er seine Feinde untergeht. Selig ist, der eine verständige Frau hat. Selig ist, wer mit seinen Reden nicht entgleist. Selig ist, wer denen nicht dienen muss, die seiner nicht wert sind. Selig ist, der einen treuen Freund hat. Selig ist der, der klug ist und der da lehrt, wo man es gern hört. Wie groß ist der, der weise ist, aber wer Gott fürchtet, über dem ist niemand, denn die Furcht Gottes geht über alles. Das sind die 9 Seligpreisungen des Jesus ben Sirach. Es klingt biblisch, oder? Dickes Lob an die Weisheitssprüche von Salomo, oder? Gottes Furcht geht über alles. Was denkt ihr? In manche Bibel hat es der Jesus ben Sirach hineingeschafft. Bitte denkt nicht, ich bin jetzt irgendwie Heretiker oder irgendwas, ich würde jetzt die Bibel so willkürlich machen. Dieser Text, ich sag's euch, der steht in den Apokryphen. Apokryphen im engeren Sinne ist dieses, dass der Martin Luther und die anderen Reformatoren diese Schriften da ausgesondert haben, denn sie haben im Urtext in der hebräischen Bibel, in diesem Kanon, in dieser Zusammenstellung der Bibel, waren sie einfach nicht drin. Und Luther sagt, die sind nützlich, aber sie gehören nicht zur Heiligen Schrift. Das, die Apokryphen, und dort hat Jesus ben Sirach das dann auch reingeschafft. Zurück 150 Jahre später kommt dann der scharfe Gegenentwurf zu diesen etablierten, beliebten Seligpreisungen von Jesus ben Sirach. Es sind die Seligpreisungen von Jesus. Und die lesen wir jetzt hier gemeinsam. Ich lese aus Luther, der Lutherbesetzung 2017. Glückselig sind die, die wissen, habe ich, glaube ich, einen Fehler eingebracht. Ja? Ja, Entschuldigung, ich glaube, ich habe hier eine andere genommen. Sorry. Genau. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig sind die trauern, denn sie werden getröst werden. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. Glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glückselig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Das sind die Seligpreisungen von Jesus. Kurz zu diesem Wort, glückselig, das ist eigentlich die Urtextübersetzung. Im Urtext heißt es im Griechischen Makarios, und das heißt übersetzt völlige Zufriedenheit besitzen. Völlige Zufriedenheit besitzen. Im säkularen Bereich der griechischen Literatur wurde Makarios nur verwendet für die Götter. Später dann auch für reiche Menschen, denen es genauso gut ging wie diesen Göttern. Das Neue Testament erklärt Makarios: Glückseligkeit hat jemand, den Gott nicht nur durch günstige Umstände glücklich macht, sondern ihn für diese Zeit und für die Ewigkeit völlig zufriedenstellt. Das ist dieser Begriff glückselig, glücklich, selig, wie er dann in den verschiedenen Übersetzungen übersetzt wird. Was bedeutet es, selig, glückselig, glücklich zu sein, gesegnet zu sein? Was bedeutet es bei Jesus ben Sirach? Was bedeutet es bei Jesus? Gesegnet zu sein heißt bei Jesus ben Sirach, dass du so wichtig bist, dass dir andere gerne zuhören, dass dein Wort Gewicht hat. Du weißt, dass Gott für dich ist, wenn andere Leute dir gerne zuhören. Gesegnet zu sein bei Jesus heißt es, dass du unwichtig bist. Er sagt, dass die geistlich Armen, dass die angesehen werden, dass die glückselig sind, die bemitleidenswert sind. Er sagt, du bist glückselig, wenn das so ist. Gesegnet zu sein heißt bei Jesus ben Sirach, dass du so eine große Nummer bist, dass du nicht anderen dienen musst, speziell nicht denjenigen, die es nicht wert sind. Und woher weißt du, dass du von Gott geliebt bist, wenn du auf der Gewinnerseite bist, wenn du nicht der Verlierer bist, wenn du wichtig bist, wenn du Einfluss hast? Und wir merken, das sind die Werte, die auch die Welt uns suggeriert. Bewunderung, Statussymbol, das sind diese Werte. Gesegnet bei Jesus ist derjenige, der sanftmütig ist, der das Leid mitträgt, der barmherzig ist. Das sind diejenigen, die glückselig sind, wo Gottes Wohlwollen genießen. Das sind die Glücklichen. Jesus geht voll ins Gegenteil von ben Sirach. Und er sagt, meine Werte sind total gegenläufig, sowas von konträr zu dem, was ihr für wichtig und was ihr für bedeutsam haltet. Er nennt die Bedürftigen, die Gebrochenen, die Kranken, die Unterprivilegierten, die nennt er glücklich. Jesus stellt praktisch die Werte der Welt auf den Kopf, zu einem Kontrast zur Welt. Und jetzt unsere Frage, wissen wir das? Wollen wir das? Wollen wir so einem Lehrer, so einem Rabbi ganz und gar folgen, der in dauerhaftem Widerspruch zu den Werten dieser Welt lebt? Das sind die Fragen, die du und ich uns stellen müssen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm radikal nachfolgen wollen. Ich möchte jetzt im Einzelnen auf einige selige Preisungen eingehen. Als erstes, selig sind die geistlich arm sind. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, die geistlich arm sind. Wer ist das? Was bedeutet das, geistlich arm zu sein? Jesus sagt an einer anderen Stelle, werdet wie die Kinder, denn ihnen gehört das Himmelreich. Er sagt nicht, werdet kindisch, sondern wie die Kinder. Wir sind Kinder, Kinder sind hammerauthentisch, Kinder vertrauen, die zweifeln auch nicht immer so stark. Und die Frage an dich und mich ist, vertraust du? Vertraust du wie so ein Kind? Ein Zitat, was mich in letzter Zeit sehr fasziniert hat, ist von Nele Mailänder. Sie arbeitet in einer Kirche Kunderbund in Nürnberg. Sie ist Referentin. Ich glaube auch bei dem Frauentag von der Liebenzeller Mission war sie letztes Jahr da mit am Start und war dort Referentin. Und sie sagt, Vertrauen in drei Richtungen. Haben wir das Zitat? Danke. Dann wird es nicht nur groß, sondern auch breit. Vertrauen in drei Richtungen, dann wird es nicht nur groß, sondern breit und tief. Erstens, die erste Richtung ist Vertrauen zu uns selbst und unseren Weg. Dann die zweite Richtung, Vertrauen anderen gegenüber. Schutzpanzer fallen lassen und mit starkem Rücken und warmem Herzen aufeinander zugehen. Und gerade das dritte, Vertrauen Gott gegenüber. Und das meint mehr loslassen, als wir ahnen. Mehr loslassen, als wir ahnen. Vertrauen in drei Richtungen. Loslassen, das meint er. Glücklich sind welche geistlich arm sind. Glücklich sind die, die Gott brauchen. Die sagen, ja, hier bin ich. Ich brauche dich, Gott. Und er sagt, geistlich arm zu sein. Was bedeutet Armut? Armut ist bedürftig zu sein. Das sehr unangenehme Gefühl, ich habe Mangel, ich kann keine Hilfe der Selbsthilfe mir tun. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Wir als Menschen ganzheitlich betrachtet ist es so, dass wir Körper, Seele und Geist haben. Und unser Körper, der schreit, wenn er Hunger hat, wenn er Durst hat, wenn wir frieren, wenn wir verlassen sind. Und dann sind wir verlassen. Das versteht jeder von uns, wenn wir körperlich irgendwelche Bedürfnisse, wenn wir dort bedürftig sind. Unsere Seele schreit nach Liebe, dass wir geliebt werden. Und wie ist es mit unserem Geist? Unser Geist, der braucht Gott. Er will von Gott angesprochen sein. Unser Geist, der braucht Gott. Und wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, dass ich da auch einen riesigen Mangel habe, was Gott angeht. Ich verstehe oft Gott nicht. Und wenn ich Gott sage, dann ahne ich nur so ein bisschen was von dem, was ich dort sage. Und das ist unsere Armut im Geist, unsere Bedürftigkeit. Das ist die Wahrheit über dich und mich. Und es klingt auf den ersten Blick schon ziemlich traurig, aber auf der anderen Seite ist es auch die hoffnungsvolle Wahrheit für dich und mich. Das ist die Einsicht. Das ist die Einsicht über diesen Mangel, ist ja dann auch eine gute Voraussetzung, da Abhilfe zu schaffen. Dass wir Gott uns jeden Tag ihm hinlegen und ihm sagen, wir brauchen dich. Unser Leben lang, unsere Bedürftigkeit ihm hinlegen und ihn anflehen. Danke Gott, dass du uns hilfst, dass du da bist. Das ist der erste, geistlich arm zu sein. Im vierten Vers heißt es, selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden. Zu beglückwünschen sind die Menschen, die das Leid dieser Welt nicht einfach abschütteln. Auch im persönlichen Bereich, die nicht weggucken, wo Leid ist. Die mittrauern können, dort, wo Menschen aus dem sozialen Raster rausfallen. Die dort mitleiden, dort, wo das Leid dieser Welt zu sehen ist. Wie gerade in Afghanistan, wo eine Hungersnot gerade bevorsteht, weil die Taliban das ganze Land übernommen haben. 3/4 der Bevölkerung steht vor einer Hungersnot. Unvorstellbar, unvorstellbar. Oder diese Flüchtlinge da in diesem Grenzgebiet in Polen und Belarus oder in der Ukraine, die Leute, die Angst haben, dass das Krieg startet. Unvorstellbar. Selig sind die Mitleiden. Das nächste, selig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit sind, die sollen satt werden. Zu beglückwünschen sind Menschen, die ein brennendes Verlangen haben, dass das Unrecht, die Ungerechtigkeit in dieser Welt aufhört, die sich für das Leben einsetzen, für das Recht, die auch den Mund aufmachen, dort wo es in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis nicht gut läuft, wo Menschen nicht gewürdigt werden, wo sie unterdrückt werden, wo sie gemobbt werden. Und die intensiv darum ringen und beten und das alles auch Gott hinlegen. Das nächste ist, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und wenn wir dort Jesus anschauen, Jesus achtet, schätzt so ein Obergauner Zachäus, er schätzt diese Ehebrecherin, er beugt sich vor diesem blinden Bettler. Zu beglückwünschen sind die Menschen, die ein Herz haben für Migranten, für Fremde und sie lieben. Glückselig sind die Barmherzigen. Das nächste, selig sind die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Zu beglückwünschen sind die Menschen, die integer sind, die ihr Reden, ihr Handeln, ihr Leben ist klar, das ist authentisch, ist klar und rein. Die machen kein Versteckspiel, sie tragen keine Maske, sie sind echt. Die nicht nach der Devise leben, keiner darf mehr irgendwo in die Karten schauen. Und die so eine fromme Blockade, Fassade aufbauen. Und ich merke, das ist schon auch dieses Bürgertum da in diesem Milieu. Und dort sehe ich auch mich, dass das oftmals in unserem Milieu auch passiert. Die offen mit ihren Gaben und mit ihren Schwächen auch umgehen können. Die von Herzen klar und authentisch leben. Selig sind die reinen Herzens sind. Das nächste ist, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Zu beglückwünschen sind die, die Frieden bringen. Und gerade in dieser Zeit, wo viel Chaos auch herrscht wegen Corona, wo manchmal auch Fronten in unserer Gesellschaft aufgebaut werden, die eine Brücke bauen, wo Gegensätze in der Gesellschaft sind. Dort, wo rivalisierende Gruppen miteinander rivalisieren. So ein Brückenbauer hat man vor kurzem unseren Bundespräsidenten Herrn Steinmeier ihm das so attestiert, dass er so ein Brückenbauer ist und das über die Parteigrenzen hinaus. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ich komme zum Schluss. Unser Verständnis, was wir merken, ist oft, was wir von Glück, wo wir von Glück reden, ist oft eigentlich sehr unglücklich. Und auch die moderne Psychologie sagt uns etwas anderes. Und diese moderne Psychologie ist oft deckungsgleich mit den Punkten der Heiligen Schrift. Und dort, in einem Zeitungsabschnitt, den ich gelesen habe, heißt es aus einem Psychologieheft: Glücklich ist, wer Gutes tut. Glücklich ist, wer einen anderen Menschen freundlich anlächelt. Glücklich ist, wer weiß, dass sein Leben sinnvoll ist. Glücklich ist, wer seinen eigenen Stärken kennt und diese auch entfalten kann. Glücklich ist, wer bei der Arbeit oder einer Tätigkeit in den Flow kommt, also der Freude daran hat und wo eine Dynamik drin ist. Glücklich ist, wer in einer wertschätzenden Gemeinschaft aufgehoben ist. Glücklich ist, wer beten kann und sich bei vertrauensvoll an Gott wenden kann. Glücklich ist, wer vergeben kann und wer Vergebung erfährt. Und damit bestätigt die Psychologie, was uns die Heilige Schrift schon seit Jahrtausenden sagt, über Makarios, glückselig zu sein. Wenn wir all diese Seligpreisungen zusammen anschauen, ergibt sich ein Porträt von einer Person. Wen seht ihr da? Kennst du jemanden, der aus armen Verhältnissen kommt, der an der Not dieser Welt leidet, der sanftmütig und barmherzig war wie kein zweiter, der der Inbegriff eines reinen Herzens ist, der der wahre Friedefürst ist, der bis zu seinem Tod verfolgt und geschmäht wurde? Er ist der glückselige Mann, er ist gesegnet. Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Die neuen Seligpreisungen, das ist Jesus. Du und ich, wir folgen ihm nach. Und wer ihm nachfolgt, der wird Barmherzigkeit einüben. Der wird für den Frieden sorgen. Der wird geistlich abhängig arm sein. Der wird Leid tragen, der wird sich sehnen nach Gerechtigkeit. Der ist gesegnet. Er wird Gott sehen und sein Kind heißen. Weißt du das? Willst du das? Willst du diesem Lehrer ganz und gar nachfolgen? Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit einem Gebet schließen. Jesus, ich danke dir, dass du diese Seligpreisungen, dass du das vollständig gelebt hast, dass du das bist. Danke, dass du mitleidest mit dieser Welt, mit uns ganz persönlich. Dass du das Unrecht, die Ungerechtigkeit dieser Welt siehst. Jesus, und wir sagen dir, wir brauchen dich. Und ich bitte dich so sehr, dass wir dir wirklich radikal nachfolgen. Und dass dein Geist uns immer wieder diese Dinge aufzeigt. Dass es uns nicht egal ist, was in dieser Welt passiert, in unserem Leben. Und das können wir nicht aus uns heraus. Wir brauchen dich dazu. Ich bitte dich, dass du zu unserem Wollen das Vollbringen gibst. Jesus, in deinem Namen. Amen.